Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total. Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg liegt zum ersten Mal in dieser Saison zur Halbzeitpause zurück, holt aber immerhin noch einen Punkt gegen Jan Regensburg und bleibt somit auf einem der ersten drei Plätze. Und damit herzlich willkommen zu Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, nämlich Stefan und Daniel. Schön, dass ihr da seid.
Servus.
Hallo.
Ja, im Gegensatz zu mir habt ihr das Spiel auch gesehen. Ich habe es nur gehört. Eine grandiose Internetverbindung ist schon was sehr, sehr Wertvolles, habe ich gestern erfahren müssen. Deswegen eure Augen müssen jetzt quasi beschreiben, was in diesem Spiel vorgefallen ist. Fangen wir mal bei der Aufstellung an. Es war ja durchaus erwartet worden von vielen, auch von mir, dass Ulises Garcia als Linksverteidiger anfängt und Tim Leibold dann nach vorne ins Mittelfeld rückt. Denkste, Leibold weiterhin Linksverteidiger, dafür für mich sehr überraschend Stefaniak von Anfang an in der ersten Elf. Ansonsten war das mehr oder minder wahrscheinlich die Aufstellung, die man erwarten konnte, oder Daniel?
Ich bin da ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was ich erwarten konnte, weil mit Transfers und Abgängen in der Winterpause und Trainingsspielen und so, und ich habe mich jetzt auch in der Pause nicht so sehr, bin ich ganz ehrlich, dann damit beschäftigt, wer dann in Trainingsspielen dann spielt. Deswegen war ich gar nicht so drauf gepolt, was da für eine Aufstellung dann kommen könnte. Und ich fand tatsächlich dann, aber vielleicht mag mich da auch jemand dann, berichtigen, wenn ich die Testspiele falsch wahrgenommen habe. Ich fand es tatsächlich überraschend, dass Petrak auf der 6 gespielt hat, weil da hätte ich eher Eras oder Kammerbauer erwartet jetzt. Und das war für mich eine Überraschung. Und dass Sully auch nochmal in der Startelf stand, war zumindest zum Zeitpunkt des Anpfiffes für mich auch eine Überraschung. Aber so viel sei schon vorweggenommen. Er sollte das dann ja mehr als nachdrücklich rechtfertigen, diese Aufstellung. Und vielleicht eine kurze Frage. Das ist mir nämlich auch noch aufgefallen, warum war Kirschbaum nicht im Kader? Weiß man da mehr?
Kirschbaum war zuletzt verletzt und scheint einfach noch nicht wieder fit zu sein. Das ist so das, was ich weiß. Er hatte, glaube ich, auch beim letzten Testspiel letzte Woche keine Möglichkeit überhaupt, sich zu präsentieren, weil er einfach verletzt war. Ich weiß nicht, ob Stefan mehr weiß.
Ja, er hat Knie, also irgendwas am Knie, ich glaube Bluterguss oder Zerrung oder ähnliches, also beim Trainingslager hat er sich das zugezogen. Also aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, ansonsten, Daniel hat die Personalie André Petrak angesprochen, auch für dich überraschend?
Jein, also zum einen hat ja Michael Köllner in der Pressekonferenz erwähnt, dass André Petrak der Gewinner der Vorbereitung war. Allerdings war es dann wieder, wir kennen, denke ich, jetzt alle den Kölner ein bisschen besser, dass man auf solche Aussagen nicht auch immer unbedingt was geben darf bei ihm, wie man bei Leibold gesehen hat, da er ihn auch im linken Mittelfeld spielen lassen hat und dann wieder zurückgezogen hat. Also für mich war Petrak trotzdem überraschend und ich hätte, wenn ich ehrlich bin, mit Patrick Eras gerechnet. Ja. Und warum, vielleicht eine Anmerkung, und warum Patrick Kammerbauer in den Kader war, das hat mich etwas überrascht, aber weiß man auch nicht.
Also ganz kurz noch zur Personalie. Petrak hat tatsächlich in der Vorbereitung auch einige Spiele gemacht und dann auch im letzten Testspiel die ersten 45 Minuten auf der 6 gespielt. Deswegen fand ich es nicht ganz so überraschend. Was mit Kammerbauer war, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Der war dann im Fanradio zur Halbzeit zu Gast. Da habe ich aber dann wohl den Moment verpasst, wenn da eine Verletzung erwähnt wurde, falls die da war, habe ich den Moment verpasst, als es zur Sprache kam. Also Kammerbauer auf jeden Fall nicht im Kader. Dafür dann eben noch Mühl, Eras, Löwen, die Neuzugänge Garcia und Martinez und Tobias Werner. Ja, und dann ging das Spiel los und es ging nicht unbedingt gut für den 1. FC Nürnberg los, Daniel.
Nee, überhaupt nicht, weil es blieben gar nicht viel Minuten, um sich groß mit einer taktischen Analyse zu beschäftigen oder überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, wie die mit zwei Mannschaften da im Feld stehen, weil wirklich gleich nach 5 Minuten hat es leider aus Clubsicht hinten geklingelt. Und sofern ich das richtig in Erinnerung habe, war das eigentlich auch die erste Torannäherung überhaupt. Also ich habe da vorher keine andere irgendwie gefährliche Situation wahrgenommen und ja, es war tatsächlich ein blödes Gegentor, weil das Ganze wirklich aus einem Club-Einwurf resultierte, was natürlich extrem ärgerlich ist, wenn du einen eigenen Ball mehr oder weniger dem Gegner vor die Füße legst. Behrens hat ihn in dem Fall verloren und dann gab es einen schnellen Pass nach vorne. Und ja, Leis steht dann mehr oder weniger völlig frei. So, ich würde sagen, das ist kurz vorm hinterm Elferpunkt gewesen und kann dann eigentlich so ins lange Eck schönen Fernschuss schießen und lässt da halt auch dann Bredow keine Chance. Den würde ich sagen, kann man unter der Kategorie unhaltbar dann verbuchen.
Ja, so lange hat übrigens meine Internetleitung auch noch halbwegs mitgemacht. Das Tor habe ich tatsächlich gesehen, auch den Ausgleich habe ich noch gesehen. Ja, es ist natürlich auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr dämliches Tor, das man da einfach bekommt, auch weil man den Zugriff nicht schafft auf der linken Abwehrseite, nachdem man den Ball verloren hat. Man lässt da Frenetzi relativ, ja, unbedrängt laufen und dann ist Leis, ja, wird so ein bisschen begleitet von Everton, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber eben auch nicht so richtig angegangen. Und dann schießt er meiner Meinung nach sogar noch vor dem Strafraum. Ja, Bredlo kann sich da lang machen und noch länger machen, hat auf jeden Fall keine Chance, weil der Ball halt sich auch wirklich perfekt Richtung linkes Eck hochschlänzt oder ja, bewegt. Stefan, ja, auf jeden Fall kein guter Auftakt.
Nee, also man hat irgendwie gemerkt, ja, Tiefschlaf kann man fast nicht sagen, weil es, wie schon erwähnt, End war ja vorher nichts, also es ging ja eigentlich sofort mit der ersten Aktion los und ja, ein Auftakt, denke ich, hätten wir uns nach der Winterpause alle einen besseren gewünscht.
Aber der erste FC Nürnberg kam ja sofort zurück, Stefan. Es war ja 2 Zeigerumdrehungen später, dass dann, oder 3 waren es vielleicht, dass Behrens dann letzten Endes zunächst wirkte es abseits verdächtig, aber dann letzten Endes doch völlig regelkonform den Ausgleich besorgte.
Ja, muss man so sagen, ich wollte mich am Anfang auch nicht freuen, weil ich mir dachte, so frei kann man doch nicht stehen, ohne im Abseits zu sein. Aber wie man dann in der Wiederholung auch gesehen hat, korrekter Treffer. Ja, hat eigentlich Behrens selbst irgendwie vorbereitet in der ersten Chance, als er im Zentrum stand. Und dann, ja, Ishak kam zum Schuss und den Abpraller hat dann Sully, erste gute Aktion vor ihm, auf den Leibold links rausgespielt. Der wieder geschossen, Pentke im Tor vom Jan, konnte den nicht festhalten und ja, Behrens steht da, wo er zurzeit irgendwie die Saison immer steht, richtig, und hat dann sein 7. Saisontor gemacht. Also gute Antwort, sage ich mal.
Ja, Daniel, es war ein bisschen gestochert zunächst, dann hatte Ishak eben die Schusschance, Pentke pariert. Es wirkte kurz, als wäre die Situation verpufft, aber Edgar Sully war zur Stelle und er kreierte quasi Torschuss Nummer 2 und 3 damit.
Und das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man das aus taktischer Sicht nochmal betrachtet, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass Stefaniak und Sully direkt nach dem Gegentreffer die Seiten getauscht haben. Mir ist nicht überliefert, ob das auf taktische Anweisung des Trainers irgendwie geschah, ob das tatsächlich abgemacht war, dass die Seiten in bestimmten Abständen getauscht werden. Aber es war auf dem Fall da auf jeden Fall die richtige Aktion, weil im Grunde hat ja Stefaniak das Ganze schon mit seiner ersten Flanke, auch wenn die noch nicht richtig dann für Torgefahr gesorgt hat, irgendwie eingeleitet über die rechte Seite. Und dann, ja, wie Stefan richtig sagt, Sully erobert dann schön den Ball zurück. Also richtig schön nachgesetzt auch an der Stelle. Und weiß man nicht, ob das Tor so gefallen wäre, wenn die zwei nicht die Seiten getauscht hätten. Ich möchte es jetzt auch nicht als irgendwie mega großen, taktischen, raffinierten Kniff hinstellen, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, dass dort Bewegung war zwischen den zwei.
Ich meine, dass mir erzählt wurde, sowohl vom Fanradio als auch von dem Kollegen von Amazon, dass das mehrfach im Spiel der Fall war, dass sie Seiten getauscht haben. Also spricht es ja schon dafür, dass Michael Köllner da ja quasi das in den Matchplan hat einfließen lassen.
Später hat man das natürlich dann öfter gesehen, aber zu dem Zeitpunkt in der 10. Minute war mir dann halt eben noch nicht bewusst, ob das wirklich dann jetzt so nach bestimmten ja, Spielszenen erfolgt oder wie genau diese Wechsel dann irgendwie veranlasst werden.
Es war dann so, dass der erste FC Nürnberg durchaus mit Rückenwind nach diesem Ausgleich ins Spiel gefunden hat, ein bisschen verspätet, aber dass man eben dann doch ja zur Stelle war. Man hatte mehrere Chancen durch Sally, durch Stefaniak und durch Leibold, der sehr, sehr viel Offensivdrang offenbar entwickelt hat in den letzten Wochen. Ist mir schon vor der Winterpause so ein bisschen aufgefallen, was auch den Abschluss angeht, nicht nur durch Flanken. Aber es war dann, wie so oft, möchte man sagen, beim ersten FC Nürnberg, vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, aber in seiner Geschichte so, dass natürlich dann im denkbar ungünstigsten Moment der erneute Gegentreffer fällt, der erneute Rückstand sich eingehandelt wurde. Auf der einen Seite in der 27. Minute Daniel eben Leibold mit der Chance zur Führung, auf der anderen Seite ja, pennen dann irgendwie alle und Grüttner macht den 2:1-Treffer für Jan Regensburg.
Genau, und wieder ist das Ganze davon ausgegangen, dass ein Zweikampf verloren wurde. In dem Fall war es jetzt Everton, der den Zweikampf an der Außenlinie verliert und dadurch natürlich in der Mitte komplett fehlt. Wo Marc Reiter zu dem Zeitpunkt war, hat man dann irgendwie auch nicht mehr gesehen. Und Verenzi nimmt dann wirklich Tempo auf, flankt schön in die Mitte und Grüttner steht in der Mitte zwischen Behrens und Leibold, die aber beide nicht irgendwie zum Kopfball oder in den Zweikampf kommen und nickt ihn im Prinzip direkt vom Torwart ein. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht kann ich da auch gleich das Wort an Stefan weiterleiten? Ist das ein Torwartfehler? Also hätte Bredlo da irgendwie resoluter hingehen müssen oder bin ich da einfach zu kritisch?
Grenzwertig. Also ich sage, er macht keine gute Figur. Allerdings, wenn zwei Abwehrspieler beim Gegner sind, also 2-1, ist jetzt die Frage, ob er da raus muss. Also ich würde jetzt nicht einen Torwartfehler unterstellen. Allerdings ich sage mal, man kann eine glücklichere Figur abgeben. Also ich denke, wegfausten oder abfangen wäre in dem Fall auch möglich gewesen.
Ich kann dir auf jeden Fall erzählen, dass die Kollegen von Club Fans United, ich glaube, Alex war es, der es auch sehr kritisch gesehen haben und geschrieben haben bei Twitter, dass er da durchaus resoluter zur Sache gehen kann. Also du bist, glaube ich, nicht alleine mit deiner Einschätzung. Es war ja dann so, dass danach dann tatsächlich, wenn man nach dem ersten Rückstand noch ganz gut zurückgekommen ist und ja dann tatsächlich auch versucht hat, das Spiel zu übernehmen, ein richtig herber Bruch in der Partie drin war, Stefan. Der erste FC Nürnberg hat komplett den Faden verloren und Jan Regensburg muss vielleicht sogar, nicht nur kann, sondern muss vielleicht auf 3-1 eigentlich noch vor der Halbzeit stellen. Und Nürnberg kann letzten Endes froh sein, dass man da mit dem blauen Auge nach den ersten 45 Minuten davongekommen ist.
Muss man wirklich so sagen. Also ich war wirklich froh, wie dann der Halbzeitpfiff war und man es wirklich nur 2-1 stand. Die erste Halbzeitführung, Halbzeitrückstand in dieser Saison, auch das erste Mal 2 Gegentore in der ersten Halbzeit. Also 2 neue Sachen, die man nicht mehr so gewohnt waren diese Saison. Aber ja, wie gesagt, also ich war froh, dass es durch war und ja, man hat gemerkt, dass der Club nicht mit dem hohen Pressing von Regensburg klarkam, auch nicht mit den beiden Stürmern und dann ja, kam auch noch ein bisschen Pech dazu, als kurz vor der Pause dann Everton noch wegrutscht. Der hatte gestern sowieso nicht seinen besten Tag, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, war er angeschlagen oder verletzt, weiß man aber auch nicht, ob er das davor schon war, dass sich im Spiel zugezogen hat. Ja, und da muss man dann sagen, hat dann der Bredlo kurz vor der Pause noch vor größerem Unheil uns bewahrt.
Ja, Daniel, Stefan hat es schon angesprochen, sehr hohes Pressing durch den Jahren, sehr, sehr laufintensives Spiel auch. Ich hörte immer wieder davon und las auch immer wieder davon, ob sie dafür eben nicht in der zweiten Halbzeit Tribut, ob sie dieser Leistung nicht Tribut zollen müssen, werden wir dann gleich noch dazu kommen. Aber wie beeindruckt warst du von der Herangehensweise des Teams von Achim Beierlorzer?
Das war schon taktisch die richtige Marschroute, muss man rückblickend jetzt sagen, gegen den Club. Also mir hat tatsächlich auch Petrak auf der 6 jetzt in dieser Partie nicht so gut gefallen, weil ich fand, der war ein bisschen überfordert. Der hat weder vor der Abwehrkette den Aufräumer gespielt, noch hat er irgendwie im Aufbau Ruhe reinbringen können oder mal einen Ball halten oder mal irgendwie einen sicheren Pass spielen. Und das hat halt dafür gesorgt, dass irgendwie Regensburg mit relativ einfachen Mitteln, also sagt sich jetzt so einfach, weil wie gesagt, Pressing muss man ja auch erstmal konditionell so spielen können über eine Halbzeit, ohne dann auch selber hinten alles offen zu haben wie ein Scheunentor. Und Regensburg hat es aber immer wieder geschafft, da sowohl die Viererkette als auch Petrak im Aufbau so unter Druck zu setzen, dass eigentlich fast zwangsläufig immer irgendwie der Fehlpass kam. Und dann war das wirklich sensationell, muss man halt leider anerkennen, wie sie mit teilweise ein, zwei Pässen sofort irgendwie überfallartig nach vorne gekommen sind. Und das war offensichtlich einfach die taktische Marschrichtung. So, hey, wenn die da hinten Druck bekommen, dann sind die fehleranfällig bei Nürnberg. Und wenn ihr den Ball habt, dann gar nicht groß nachdenken und warten, bis irgendjemand nachläuft, sondern sofort das Heil in der Offensive suchen. Und ja, dann kam natürlich auch nochmal dazu, dass dann leider das Publikum im Stadion ein bisschen unruhig geworden ist. Dann gab es die ersten Pfiffe so kurz vor der Halbzeit und das hat sich dann so hochgeschaukelt. Also dann wurden die Spieler noch unsicherer von Nürnberg, dann gab es noch mehr Pfiffe und dann hat sich gar keiner mehr getraut, irgendwie hinten irgendwie einen Pass an den Mann zu bringen. Dann wurde nur noch vorgedroschen, was dann die Unzufriedenheit des Publikums noch mehr erhöht hat. Und da muss ich tatsächlich Stefan dann auch recht geben, da war ich heilfroh, dass es irgendwie nur mit 2-1 und ohne weitere Katastrophen in die Halbzeit ging.
Ja, in der Halbzeit las ich und dann unter anderem ein Statement, das davon sprach, dass die beste Leistung im Max-Morlock-Stadion einer gegnerischen Mannschaft in dieser Saison war. Also das tatsächlich ja große Lorbeeren für Jan Regensburg nach den ersten 45 Minuten. Es ging mit Pfiffen in die Halbzeit gegen eines der formstärksten Teams 1-2 zurückzulegen. Ist natürlich nicht das, was man möchte nach der Winterpause, aber wahrscheinlich auch nicht der Weltuntergang. Ja, kann man sicherlich kritisch sehen, wie da mit der Mannschaft nach 45 Minuten umgegangen wurde. Wir widmen uns gleich den zweiten 45 Minuten, ziehen dann natürlich auch unser Fazit und schauen voraus auf das Spiel gegen Union Berlin. Vorher noch ein Hinweis, auf meinsportradio.de gibt es den Tennis-Podcast Chip and Charge, heißt der, wird moderiert von Andreas Thies und Philipp Schubert und die beiden beschäftigen sich aktuell tagtäglich mit den Australian Open Daily Down Under. Wenn ihr euch für Tennis interessiert, schaltet da rein und wir sind gleich wieder zurück mit den zweiten 45 Minuten zwischen dem ersten FC Nürnberg und Jan Regensburg.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Malte Asmus von Nur Golf, die Sportshow und Ringen auf meinsportradio.de. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Macht mit bei unserer großen Hörerbefragung 2018. Gebt uns euer Feedback, wählt eure Lieblingssendung, wählt euren Lieblingsmoderator und gebt uns Hinweise dazu, wie wir unser Programm, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Die Gelegenheit habt ihr. Wir fragen um eure Meinung in unserer großen Hörerbefragung. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Macht mit und gewinnt einen 50€ Amazon-Gutschein. Vielen Dank und viel Erfolg.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Der erste FC Nürnberg lag zum ersten Mal in dieser Saison zur Halbzeit hinten. 1-2 stand es nach den ersten 45 Minuten. Und Michael Köllner wechselte dann nur einmal und das ja ein bisschen überraschend für viele, betraf dann Everton, der musste runter, für ihn kam Lukas Mühl, es stellte sich dann raus, dass das verletzungsbedingt war, heute kam die Entwarnung, keine Bänderschäden am Knie, also da erstmal alles gut. Es ging dann direkt wieder flott los, Entschuldigung, Daniel, Edgar Salli, den du ja eingangs schon lobend erwähnt hattest, belohnte sich dann. Und ja, jetzt muss doch kein Trinkspiel daraus gemacht werden, wenn Edgar Salli endlich mal trifft. 49. Minute Kopfball nach wirklich sehenswert herausgespieltem, ja, Tor letzten Endes nach Flanke von Möwald.
Genau, also es gibt einen Doppelpass von Stefaniak und Möwald und Möwald läuft dann über links mit Tempo an die Grundlinie raus und flankt dann mit dem Außenriss. Das sieht etwas ungelenk aus, aber da fragt er am Ende keiner mehr danach und Sully köpft dann ungefähr am Elferpunkt ins lange Eck ein. Und da habe ich auch tatsächlich gedacht, ich traue meinen Augen nicht, dass Sully tatsächlich per Kopf, weil also der Größte ist er jetzt ja nun wirklich nicht, ein Tor macht. Und ich glaube, den Jubelschrei von Steffen im Stadion, den hat man noch auf der Burg gehört, dass endlich sein Sully das Tor schießt. Das war schon wirklich sensationell. Und jetzt hofft man natürlich, dass das die gleiche Entwicklung nimmt wie bei Ishak, dass da jetzt vielleicht doch der Knoten geplatzt ist. Und grundsätzlich noch was zu Sully. Da habe ich mich auch so ein bisschen, ich habe ihn wirklich auch genauer beobachtet, an das erinnert, was wir in einer der letzten Folgen mal gesagt haben, wo du auch dich schon kritisch drüber geäußert hast, Felix, dass er immer so viel mit den Händen arbeitet und dann leider eben oft einfach unnötige Fouls zieht. Und das hat man ihm jetzt zumindest für dieses Spiel irgendwie aberzogen. Also ich habe es öfter gesehen, dass er irgendwie die Hände weggelassen hat und einfach auf sein Tempo gesetzt hat. Er ist halt einfach am Gegenspieler vorbeigerannt und er hat halt einfach ein extrem hohes Tempo und hat dann eben keinen Offensivfoul gemacht, sondern er hat dann das Foul gezogen, was im Zweifelsfall dann halt doch die bessere Alternative ist für deine Mannschaft. Und da weiß ich nicht, ob man ihm da nochmal ins Gewissen geredet hat oder im Einzeltraining irgendwie dran gearbeitet hat. Aber ich fand das tatsächlich, kann mich an kein Spiel erinnern, in dem Sully so gut gespielt hat. Und das hat jetzt gar nichts mit dem Tor zu tun, sondern auch allgemein vorne, hinten immer schön mit zurückgearbeitet, sich immer schön irgendwie behauptet. Also war ein Bombenspiel von Sully, muss man ganz ehrlich an der Stelle auch mal anerkennen. Hätte, glaube ich, keiner geglaubt, dass der nochmal so ein Spiel macht im Club-Trikot.
Ja, der völlig naheliegende Schluss ist ja, Edgar Sully hat total bekloppt gehört und sich unserer Kritik angenommen. Kann ja nur so sein. Ja, Stefan, wie hast du dieses Tor gesehen?
Ja, ich muss mal vorne wegnehmen. Ich glaube, so wie ungefähr fast jeder hat sich gefreut, dass der Sully endlich sein Tor gemacht hat. Weil es war wirklich, ist wirklich Zeit worden, aber auch, wie der Daniel gerade schon erwähnt hat, perfekt vorgelegt von Kevin Möwald, also mit dem Außenriss und dann ja Sully im Stile eines Topstürmers, eines Kopfballungeheuers, köpft den Ball dann ins Tor. Also ja, und man, meiner Meinung nach, war es dann auch zum richtigen Zeitpunkt, kurz nach Wiederanpfiff, und da dachte ich ja, so jetzt geht's, jetzt drehen wir das Spiel noch. War ja dann leider doch nicht ganz so.
Jetzt müsst ihr mir noch was erzählen. Ich habe dieses Tor dann in der Zusammenfassung gesehen, aber mir ist noch nicht ganz klar, wie denn die Aufteilung der drei, Stefaniak, Sully und Möwald, zu diesem Zeitpunkt war. Haben die tatsächlich Sully rechts, Stefaniak links, Möwald in der Mitte gespielt? Weil so wie das Tor dann letzten Endes fällt, würde ich was anderes vermuten, aber ich weiß es einfach nicht besser, Daniel.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Tatsächlich stand Stefaniak am 16er mit dem Rücken zu Tor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und nimmt den Ball an und Möwald läuft einfach durch und Stefaniak lässt ihn dann auf die Seite so abtropfen. Und Sully war zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach eigentlich auf der rechten Seite beheimatet und läuft dann aber einfach mit in die Mitte, weil Ishak ist ja eigentlich auch noch da. Kommt dann aber an der Stelle nicht zum Kopfball, weil Sully da einfach früher dran ist und einen Tick besser steht. Deswegen war das meiner Meinung nach eigentlich schon so positionsgetreu, wie das auch von der Taktik her vorgesehen war, mit dem Unterschied halt, dass Sully da Zug zum Tor entwickelt hat.
Ja gut, das letzten Endes beantwortet das meine Frage ganz gut, weil das ja dann doch sehr auffällig ist. Dann zieht Sully ins Zentrum, dann ist ja aber offensichtlich Stefaniak vorher auch schon ins Zentrum gezogen. Was dann natürlich dafür spricht, dass man halt die Außen im Prinzip in dem Moment tatsächlich einzig und allein den Außenverteidigern überlassen hat. Also ja, interessante Geschichte. Es war dann so, dass Regensburg Stefan den erneuten Führungstreffer quasi auf dem Kopf hatte. Allerdings war es dann, beziehungsweise war gar nicht auf dem Kopf, war es dann letzten Endes zum Glück so, dass Everton... Nee, jetzt bin ich vor der Pause, Entschuldigung. Also, alles auf Anfang. Es war auf jeden Fall so, dass Regensburg die Führung tatsächlich auf dem Kopf hat. Es war der Flugkopfball von George gegen gegen das Gehäuse von Fabian Predlow, ging zum Glück dran vorbei. Und auf der anderen Seite hätte dann tatsächlich Edgar Sully das Ding beinahe komplett gedreht. Da ist er dann aber doch mal wieder so ein bisschen ins alte Muster zurückgefallen.
Ja, also erst zu dem Flugkopfball, da war eine unglückliche Situation zwischen Valentini und wieder unserem Freund Eddie Sully, die sich beide umrennen und ja, dann der Konter läuft, den stoppt dann Markreiter mit einem Foul und eben dieser Freistoß, ja, der Flugkopfball geht dann vorbei. Also ja, kann auch blöd ausgehen und dann, ja, wie du schon gesagt hast, auf der Gegenseite hat Behrens Ishak schön geschickt. Der hat den Kopf oben, sieht im Rückraum einen Sully, aber der stoppt dummerweise den Ball. Wenn er ihn direkt nimmt, geht er vielleicht rein. Dadurch, dass er ihn eben stoppt, verspringt er ihm ganz leicht und ja, es wird schwer, ihn zu kontrollieren. Und so ja, wird es dann doch nichts und es bleibt leider beim 2-2. Wenn der Sully dann doch sein zweites Tor gemacht hätte, dann glaube ich, wäre der Knoten wirklich geplatzt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass es im nächsten Spiel trotzdem so weitergeht.
Ja, schauen wir mal. Daniel, wir hatten im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass die zweite Halbzeit gar nicht so super viele Highlights dann hatte. Wie hat sich das Spiel aus deiner Sicht dann dargestellt?
Ja, man hat irgendwie immer darauf gewartet, dass Regensburg jetzt mal die Puste ausgeht und sie dieses Pressing einfach nicht mehr weiter durchhalten. Aber es ist einfach verdammt nochmal nicht passiert. Also die haben einfach immer so weitergespielt. Man hat auch irgendwie gehofft, dass dieses 2-2 jetzt doch vielleicht ihnen so ein bisschen den Mut nimmt und sie dann doch sich eher drauf ja, versteifen, dieses Unentschieden über die Zeit zu bringen. Aber auch das ist nicht passiert. Sie haben einfach so weitergespielt. Und das war genau das Richtige, um im Grunde den Club auch weiter unter Druck zu setzen. Es war alles nicht wirklich zwingend. Also ich kann mich jetzt nicht an massig viele Torraumszenen erinnern und hundertprozentige Chancen hüben und drüben. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie komplett eingeschlafen ist. Es ging schon immer hin und her, aber leider dann meistens auch oft über lange Bälle. Also irgendwie dann wurde vom Club hinten lang rausgeschlagen, dann wurde es wieder zurückgeköpft, dann hat Regensburg wieder lang geschlagen, der Club hat es wieder zurückgeköpft. Also es war dann eher so ein bisschen ja, so Ballerburg-mäßig, man hat sich dann einfach so gegenseitig dann über die Distanz so ein bisschen aus den eigenen Hälften beschossen und es war jetzt nicht ganz so ansehnlich, aber leider hat man auch irgendwie bis zum Ende vergeblich darauf gewartet, dass Regensburg dieses starke Pressing vielleicht mal konditionell zum Verhängnis wird.
Es hätte ein richtig schlimmer Tag auch irgendwie für Fabian Predlow dann werden können, nachdem ja Petrak in der 66. Minute gegen Frenesi letzten Endes dann sein Fauxpas ausgebügelt hat. Es war dann auch so, dass, du hast es schon angesprochen, eben nicht so richtig was Zwingendes auch von Nürnberg kam. Es gibt letzten Endes im Kicker-Artikel noch zwei Chancen, die dann erwähnt werden in der Schlussphase. Nochmal eben jener angesprochene Frenesi, der dann ja am langen Eck vorbeiköpft in der 80. und dann in der vorletzten Spielminute war es dann aber eben auch nochmal Predlow, der da so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn scheinbar an diesem Abend gependelt ist, der gegen Grüttner nochmal per Fußabwehr pariert. Stefan, ja, wenn man dann so die Großchancenbilanz anguckt, ist es am Ende letzten Endes ja fast ein glückliches Unentschieden für den ersten FC Nürnberg gewesen?
Ich muss sagen, vorm Spiel, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das Spiel endet 2-2, hätte ich gesagt, nee, ich will da gewinnen. Nach diesem 90 Minuten muss ich sagen, ja, mit dem 2-2 kann man zufrieden sein und man hätte sich auch nicht beschweren dürft, wenn am Ende noch ein Ball vom Jahn reingegangen wäre. Also kann man es zusammenfassen mit einem glücklichen, aber trotzdem nicht unverdient. Das widerspricht sich jetzt zwar ein bisschen, aber ja, so ist halt Fußball.
Daniel, wie hast du das Spiel in seiner Gesamtheit dann gesehen? Glücklich, aber nicht unverdient?
Ja, muss man wohl tatsächlich so sagen, weil ich finde, der Club war jetzt nicht so schlecht, wie man es vielleicht im ersten Moment auch aufgrund des Ergebnisses vermuten dürfte. Ich glaube, der Club hat sich einfach das Leben selbst ein bisschen unnötig schwer gemacht. Ich glaube, beide Tore wären irgendwie zu verhindern gewesen. Es waren jetzt keine Tore, wo man jetzt sagt, ja, da hat Regensburg gedrückt und gedrückt, gedrückt und haben da einen Sturmlauf hingelegt und dann war es noch eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt, sondern es waren beides Tore, die relativ aus heiterem Himmel durch blöden Ballverlust einfach passiert sind. Und es hat halt uns leider wieder sehr deutlich aufgezeigt, dass der Club genau dann enorme Probleme hat, wenn er einerseits das Spiel machen muss und wenn gegnerische Mannschaften hochpressen, dann fehlt uns irgendwie die Cleverness oder das Spielkonzept, um uns daraus irgendwie spielerisch zu befreien und halt nur den Ball nach vorne dreschen. Das funktioniert halt dann auch nicht immer. Und auf der positiven Seite, auf der Haben-Seite muss man aber trotzdem auch festhalten, naja, die Mannschaft ist halt zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen, hat jetzt eigentlich nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Also das ist wahrscheinlich das, was man, glaube ich, so insgesamt festhalten muss. Eine kurze Anmerkung vielleicht noch, dann sehe ich dann auch eure Meinung. Wie fandet ihr den Wechsel von Löwen dann in der 83. Minute als vermeintlicher oder erhoffter Joker?
Muss ich an Stefan weiterreichen, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Oder meinst du jetzt ganz allgemein, wie ich es fand, dass Löwen von der Bank kam?
Also bei mir war es halt so, dann gebe ich gleich mal selber die Antwort, ich hätte da wahrscheinlich lieber irgendwie Palacios oder notfalls sogar Werner gesehen. Palacios gebe ich ganz ehrlich zu, einfach weil es mich mal interessiert hätte, den auch im Spiel zu sehen. Ich fand halt Löwen, klar, der ist total gehypt und man sagt, man kann den überall einsetzen, aber ich finde, der hat hier die letzten 10 Minuten sehr unglücklich agiert. Der hat sich irgendwie zweimal festgerannt, einmal stand er irgendwie 5 Meter im Abseits, einmal hat er einen Ball vertändelt und in der letzten Minute, gut, das war dann aber auch irgendwie Sekunden vorm Abpfiff, da macht er halt einen Stockfehler und dann geht der Ball ins Aus. Also das hat man schon gemerkt, dass er halt kein Stürmer ist und auch nicht unbedingt an der Stelle der beste Außenbahnflitzer. Da weiß ich eben nicht, ob da eine andere Personalie vielleicht nochmal in den letzten Minuten für mehr Druck und Wirbel gesorgt hätte.
Gut, dann wie gesagt, an Stefan weiter. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass die Körperlichkeit von Löwen ein Argument für ihn war. Aber da ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie seine letzten Minuten da oder wie seine 10 Einsatzminuten verlaufen sind. Gerne, Stefan.
Ich muss jetzt sagen, ich habe in Löwen schon zur Halbzeit gefordert, weil ich als Hobby-Trainer hätte nämlich auch auf Dreierkette umgestellt, um eben mit Löwens Ballsicherheit hinten dem Anlaufen vom Jan ein bisschen entgegenzuwirken. Was dann wahrscheinlich durch die Verletzung vom Everton den Wechsel nicht ermöglicht hat. Allerdings dann nach seiner Einwechslung in der 83. Minute hat er, sagen wir es, ein bisschen unglücklich aufgespielt. Also einmal diese Aktion, wo man dann so mit 3 Mann im Abseits sind, weil einfach der falsche Pass vor ihm kommt. Und ja, ganz am Schluss eben der Stockfehler. Irgendwie wirkt Löwen trotzdem noch nicht in der Form, wo er zu Beginn, Mitte der Saison war. Der ist irgendwie nur in einem Loch und ich hätte da, also ganz ehrlich, mit dem Palacios einwechseln, nochmal einen neuen. Also meiner Meinung nach wäre Werner der Richtige gewesen. Vielleicht nochmal ein bisschen Schwung. Der arbeitet nach hinten mit, haut sich auch rein. Und ja, weil körperlich war man auf der Außenbahn jetzt nicht unbedingt unterlegen. Da wäre der schneller Mann sinnvoller gewesen als Eduard Löwen. Weil man hat ja gemerkt bei den Toren und wenn nach vorne was ging, dann ging es eben über die Außen. Also von dem her wäre mein Wechsel, wenn ich an der Stelle von Michael Köllner gewesen wäre, Tobi Werner gewesen.
Du sprichst im Prinzip genau das an, was ich noch von euch wissen wollte, bevor wir dann noch abschließend unser Union-Tipp abgeben. Ich hatte den Eindruck, nach allem, was ich so mitbekommen habe, dass die Abstimmung gerade zwischen Petrak und dieser linken Außenbahn überhaupt nicht gestimmt hat. Dass das Zusammenspiel zwischen Stefaniak und Leibold kein gutes war, dass da die Abstände zu groß waren und dass eben das, was in der Hinrunde oder in diesen 18 Spielen vor der Winterpause sehr gut geklappt hat, nämlich dass im Zweifelsfall der defensive Mittelfeldspieler diese Lücke füllt oder dass auch Behrens im Zweifelsfall die Lücke füllt oder Möwald, einer der beiden offensiven Zentralen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, dass die Zentrale quasi nicht mit der linken Seite harmoniert hat und dann letzten Endes eben beide Tore auch über diese rechte Seite gefallen sind. Ist das ein Eindruck, den du auch gehabt hast, Daniel?
Ja, absolut. Also das war dann eben wahrscheinlich auch der Eindruck, den ich so ein bisschen als Petrak war da auf dieser Position, auf der Sechserposition für mich so ein bisschen überfordert. Das war wahrscheinlich das gleiche Symptom dieser Problematik, die du jetzt auch geschildert hast. Dass man da immer irgendwie das Gefühl hatte, warum stehen jetzt auf einmal da zwei sich auf den Füßen rum? Also, wie gesagt, die Szene, wo dann irgendwie Valentini und Sully sich auch gegenseitig über den Haufen rennen, das ist ja auch schon wieder ein klares Anzeichen für irgendwie fehlende Abstimmung, dass die eine Seite nicht weiß, oder beziehungsweise der eine Spieler nicht weiß, was der andere macht. Und dann hat man manchmal irgendwie wieder das Gefühl, warum ist denn da jetzt auf einmal so eine riesen Lücke? Warum steht jetzt irgendwie die Viererkette da vollkommen weit weg von allen anderen? Und da hatte man tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass das da hinten noch nicht so ganz funktioniert. Und das hat eben dann leider so ein starkes Pressing aufgezeigt, weil man eben nicht Zeit hatte, in Ruhe irgendwie sich das Spiel, wenn man es vor sich hat, auf dem Feld zurechtzulegen, sondern man musste halt schnell die Pässe spielen, um sich da hinten aus diesem Pressing zu befreien. Und wenn das da halt nicht stimmt mit der Abstimmung und den Laufwegen und wenn man halt auch nicht weiß, wo der Gegenspieler steht, dann wird es halt ganz schwer. Und das waren eigentlich dann immer genau die Momente, wo die Situationen entstanden sind, weil dann halt eben aus Panik der Ball irgendwo entlang gespielt wurde und dann der Fehlpass resultierte.
Stefan, ist es mit Patrick Erras eigentlich besser geworden, muss ich jetzt mal noch so blöd fragen. Also ist das ein naheliegender Wechsel womöglich jetzt auch vor dem Unionsspiel? Erras für Petrak?
Also den Wechsel würde ich auf jeden Fall vollziehen. Allerdings besser worden ist es nicht wirklich. Aber da muss ich den Kommentator von Sky zitieren, wie er gemeint hat, Patrick Erras ist kein Spieler, der von der Bank kommt. Und ja, es stimmt irgendwie. Also Erras hat die guten Spiele gemacht, wenn er von Anfang an in der Startelf stand. Und ich denke, oder ich hoffe, es muss er wirklich sagen, dass er dann gegen Union Patrick Erras in der Startelf statt André Petrak stehen wird.
Gut. Allerletzte Frage noch zu diesem Spiel. Wie wusste Neuzugang Stefaniak zu gefallen, Daniel?
Ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie er jetzt dargestellt wurde. Also ich habe auch bei Clubfans United die Noten gelesen und da hieß es, er wäre irgendwie losgelöst gewesen vom Spiel und noch nicht richtig integriert und das hätte man gesehen. So schlimm habe ich das nicht gesehen. Ich fand eigentlich, der hatte ein paar flotte Ideen, die haben nicht immer funktioniert, das hat man schon gemerkt, aber ich finde, er wollte, das hat man ihm angemerkt, er hat für Betrieb gesorgt, hatte schon auch manchmal dann schöne Laufwege, schöne Pässe. Wie gesagt, das mit dem Doppelpass vorm Tor mit Möwald war eine super Sache. Und für einen Einstand fand ich das jetzt okay. Ich kann halt auch nicht verlangen, dass ein Spieler irgendwie in der Winterpause kommt und dann sofort elementarer Teil der Mannschaft ist und da alles schon passt.
Gut, dann sind wir gespannt. Union Berlin ist der nächste Gegner. Am Freitag ist es bereits soweit. Das geht ja hier Schlag auf Schlag am Anfang der zweiten Bundesliga nach der Winterpause. Deswegen auch schon mal der Hinweis aufs Gegnergespräch mit Sebastian vom Textilvergehen. Habe ich bereits gesprochen, hört euch das an. Der gewährt Einblicke in das Seelenleben der Eisernen. Es ist nicht unbedingt ein sehr ruhiges aktuell. Spiele gegen Union Berlin sind auch immer spektakulär, möchte man sagen, oder zumindest sehr oft sehr spektakulär gewesen. Stefan, wie wird es ausgehen? Was erwartest du für eine Begegnung?
Ja, gute Frage. Also erste Positive ist, dass wir auswärts spielen, tun wir uns diese Saison ja sowieso leichter. Allerdings denke ich, darf man Union nicht unterschätzen, auch wenn die jetzt seit 5, 6 Spielen auch nicht mehr gewonnen haben. Der Trainerwechsel von Jens Keller zu André Hofschneider war jetzt auch nicht unbedingt die smarteste Idee, die man haben kann. Hofschneider hat noch keinen Sieg mit Union geholt. Also denke ich, die sind auch heiß, haben jetzt gestern Dienstag noch 2-0 gegen Kiel aufgeholt. Also wird, denke ich, wieder ein kampfbetontes Spiel. Allerdings gehe ich davon aus, dass Union am Spiel teilnehmen wird. Also nicht so wie der Jan, der sich komplett auf Anlaufen und dann schnelle Konter ausspielen, sondern Union, denke ich, wird auch versuchen, am Spielgeschehen teilzunehmen und deshalb, ich hoffe, ja, auf ein schönes Spiel. Ich denke aber, dass es eher wieder mehr Kampf wird und dann ja hoffentlich mit einem besseren Ende für uns.
Das heißt in Zahlen?
Wird ein souveräner 2-1 Auswärtssieg.
Oh, jetzt tippen alle 2-1 schon hier für den Aufstieg. Auswärts zu Hause quasi, der erste FC Nürnberg versucht es über die Auswärtstabelle in die erste Liga. Daniel, was erwartest du?
Ich schließe mich da auch, Stefan, an. Zwar nicht von den Zahlen her, aber auch von dem her, dass wir da deutlich besser wieder auftreten werden, weil auswärts uns eh immer besser liegt und weil da im ersten ja auch mal dann Union das Spiel machen muss vom Prinzip her. Und ich befürchte aber, dass es so ein Torspektakel wieder gibt, was auf beiden Seiten dann hin und her wogt, weil ich habe irgendwie noch nicht so wirklich das Vertrauen, dass die Abwehr hinten stabil steht beim Club. Deswegen vermute ich, dass es ein 2-3 wird. Das heißt, wir schießen zwar Tore, aber wir kriegen leider auch welche und können es aber trotzdem auswärts durchsetzen.
Also viele, viele Tore. Ich hoffe, ja, wir, Tränen 2-0 oder ich weiß noch, ich bin gerade am Überlegen, was ich im Stadion am besten finden würde, wenn es schon insgesamt 5 Tore gibt. Ach, weiß ich nicht. Ich tippe natürlich 2-1, muss ich ja gar nicht mehr groß betonen. Ich bedanke mich bei Daniel und bei Stefan und möchte noch auf die Hörerumfrage hinweisen. In Zusammenarbeit mit der IST-Hochschule für Management führt mein Sportradio.de zum zweiten Mal eine Befragung von euch, den Hörern, durch. Erzählt uns, was ihr gut und was ihr schlecht findet. Zu gewinnen gibt es auch noch was. Unter allen Teilnehmern wird ein 50-Euro-Gutschein von Amazon verlost. Bis zum 31.01. läuft das Ganze noch. Macht mit, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet, damit wir besser werden. Und dann sind wir nächste Woche wieder da, natürlich mit der Analyse des vermeintlichen Spektakels gegen Union Berlin und dann auch mit dem Gegnergespräch gegen Erzgebirge Aue. Das war Total Beklubbt für diese Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.